Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Nervensache. Mein Name ist Daniel Zeidler und mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer, den ich mich zumindest ganz besonders freue. Denn er ist den meisten bekannt als Frontmann der Prinzen seit vielen Jahren. Aber er macht natürlich viel mehr. Er unterstützt unter anderem gemeinnützige Projekte. Und wir wollen deshalb auch vor allem über Begrifflichkeiten wie Solidarität sprechen, über diese und andere und auch, was es für Möglichkeiten gibt, sich selbst zu engagieren, über immer noch Hürden und seltsame Vorstellungen in vielen unserer Köpfe. Ja, und jetzt erst einmal herzlich willkommen, Sebastian Krumbiegel. Ja, Sebastian, vielleicht als Einstiegsfrage, es ist immer noch Thema Corona um uns herum und deswegen die Frage, wie gehst du damit aktuell noch um?
Ich will jetzt eigentlich mal ganz frei raus sagen, dass ich eigentlich natürlich unabhängig von dem, was wir den ganzen Tag hören, von Zahlen, die uns alle befremden und erschrecken, eigentlich mit der Situation gut zurechtkomme. Also wir sind theoretisch auf Tour gerade, wir hatten eine Prinzentour geplant, die Mitte März losgegangen wäre und die bis nächste Woche gelaufen wäre. Und die fällt natürlich erstmal weg, beziehungsweise ist verlegt und ist verlegt auf Herbst. Und das ist natürlich jetzt auch die große Frage, ob die im Herbst stattfinden kann. Aber es ist, wie es ist, muss ich ganz sagen. Und ich glaube, wir alle verstehen, dass das so ist, dass diese Großveranstaltungen abgesagt werden müssen. Aber ich genieße es sehr. Schreibe viele neue Songs, mache auch zurzeit über Videotelefonie, schreibe ich mit Partnern in Köln, in Berlin, in Hamburg, schreiben wir Lieder und das geht. Und deswegen eigentlich, also es gibt Schlimmeres als die Zeit, die wir zurzeit erleben, für mich persönlich.
Es ist ja ganz erstaunlich, was auf digitale Weise plötzlich geht, über diesen Kommunikationsweg. Nun hätte ich gedacht, gerade in der Musik, wenn man einen Song produziert oder ihn eben zusammen entwirft, erst einmal wäre es unumgänglich, ja, zusammenzusitzen in einem Raum und den gemeinsam zu gestalten. Aber du sagst, es ist auch so möglich.
Aber ich glaube trotzdem, dass der berühmte Magic Moment, der magische Moment, dass der wirklich eigentlich dann entsteht, wenn du in einem Raum dich befindest. Beim Musizieren, beim Entwickeln von Songs, glaube ich, geht das. Weil, wie gesagt, wir sehen uns, wir hören uns. Er sitzt an seinem Klavier, ich sitze an meinem Klavier. Er sitzt 500 Kilometer weg und wir interagieren. Und mittlerweile, also wir haben jetzt schon ein paar Sachen gemacht. Wir sind ja gerade an einer neuen Prinzenplatte, schreiben sehr bewusst mit Leuten außerhalb der Band Songs, was wirklich unheimlich was bringt, weil wir kennen uns so gut, dass wir manchmal auch wirklich denken, wir haben alles erzählt und wir brauchen Einflüsse von außen. Und die holen wir uns gerade, nutzen das eben wirklich, dass auch viele Leute interessiert sind, mit uns zusammen zu schreiben. Und das funktioniert.
Nun hast du dich neben der Musik aber schon auch sehr lange für soziale Projekte eingesetzt. Ich weiß gar nicht, wie lange. Also, wann hat das begonnen?
Das kann ich gar nicht sagen. Also, erstmal stolpere ich gerade über das Wort Solidarität. Und das Wort Solidarität ist natürlich ein wunderschönes Wort. Aber ich komme aus dem Osten, ich bin in der DDR groß geworden. Und da war das Wort Solidarität immer irgendwie so ein bisschen so eine Vokabel, die war immer so ein bisschen, eben staatskonform. Unsere Solidarität mit den sozialistischen Brudervölkern. Und das Wort Solidarität ist für mich war erstmal so ein Tabuwort, nachdem die Mauer gefallen war. Für viele, glaube ich, irgendwie. Und es hat wieder ein bisschen ist in Mode gekommen und ich freue mich da sehr drüber. Was weiß ich, seitdem zum Beispiel Müntefering irgendwann anfing mal zu sagen, vor 20 Jahren, dass Kapitalismuskritik doch ein durchaus berechtigter Gedanke ist. Und dass Solidarität eine Sache ist, die was sehr Gutes ist, die was Schönes ist. Dass Solidarität was mit Nähe zu tun hat, mit Hilfe, und dass das eben, dass diese negative Konnotierung, die es für mich und für viele Leute im Osten, glaube ich, hatte, dass die vergessen und vorbei ist. Und das finde ich gut.
Kann man also sagen, dass dieser eigentlich wunderschöne Begriff Solidarität viele, viele Jahre eben missbräuchlich benutzt wurde?
Oder missverständlich, würde ich eher sagen. Also oder eben, ja, missbräuchlich ist schon richtig. Aber natürlich ist eigentlich auch nichts dagegen zu sagen, Solidarität mit irgendwelchen anderen Völkern. Ja? Aber es war eben immer diese, wie haben wir es genannt, Rotlichtbestrahlung. Die Gehirnwäsche, der wir alle unterzogen waren, der wir uns alle auch versucht haben zu entziehen, in der Schule, schon im Kindergarten, also in unserer Kindheit. Ja? Meine Eltern waren ja wirklich extrem froh, als sie gemerkt haben, dass die Schule, die sozialistische Schule, eben nicht den Einfluss auf uns ausüben konnte, den sie auf uns ausüben wollte. Dass wir eben nicht nach Hause kamen und gesagt haben, der Sozialismus siegt und unser Vaterland und Erich Honecker ist ein Held, sondern dass wir schon, dass meine Eltern gemerkt haben, dass am Ende eben doch der Einfluss, der von zu Hause kommt, der prägendste ist.
Ja, okay, diese gesellschaftlichen Geschehnisse und auch der Umgang mit dem Begriff Solidarität damals in der DDR, den kenne ich tatsächlich nur aus Beschreibungen und Berichten von meiner Frau, von vielen Freunden, die ich habe, seitdem ich in Leipzig lebe. Denn selbst bin ich im Westen, also in Berlin-West, aufgewachsen und war 18, als die Mauer fiel. Aber gut, gehen wir mal weg von dieser negativen Belegung dieses Begriffes Solidarität. Heute ist es ja so, wenn man es nun als die positive Bezeichnung da rauskitzelt, jemandem zu helfen, für andere Menschen da zu sein zum Beispiel, jemanden zu unterstützen. Also in uns Menschen ist das sehr unterschiedlich angelegt, die Solidarität. Ja, bezeichnet man ja auch als Beziehungsmotiv oder ist eines der Beziehungsmotive von uns Menschen, ist bei manchen eher stärker ausgeprägt, bei anderen weniger. Wie siehst du das?
Natürlich ist es ganz normal, dass du dich um die Sachen kümmerst, die um dich rum passieren und dass dir eigentlich viele Sachen nicht egal sind, aber auf jeden Fall dich weniger tangieren, die eben wie sonst so stattfinden. Das war mit den Terroranschlägen so, wenn früher irgendwo in Bagdad, in Syrien, irgendwo eine Bombe hochgegangen ist, waren wir zwar anfangs auch berührt und erschüttert, aber irgendwann, wenn wir ehrlich sind, haben wir auch gesagt, ja, wir haben es jetzt gehört, wir wissen, da ist wieder irgendwie ein Anschlag und da waren wieder irgendwie Islamisten und Und als es dann aber auf einmal zu uns kam, als dann auf einmal in Nizza und in Paris und dann später eben in Deutschland, Breitscheidplatz, als die Sachen eben bei uns um die Ecke passiert sind, und das weißt du als Psychologe am besten, da berührt es dich natürlich wirklich, weil es könnte ja auch sein, dass das jemand ist, den du kennst, der eben unter den Opfern ist.
Ja, das ist ja auch dieses sehr menschliche Phänomen, dass wir uns umso verbundener fühlen, je näher wir an denjenigen dran sind und desto mehr Mitleid haben wir auch. Ja, also wenn irgendwo auf der Welt ein Flugzeug abstürzt, dann wird als erstes oftmals gefragt, waren denn in dem Flugzeug Deutsche drin? Ja, und das wird dann auch in den Medien oftmals als erstes so mitgeteilt. Wenn es die gleiche Nationalität ist, wenn da Menschen beteiligt sind, die irgendetwas erleidet haben, ja, die eben die gleiche Nationalität haben, leiden wir mehr mit. Ja, und das geht nicht nur uns Deutschen so, sondern das in jeder Nationalität so, ja, dass wir, je näher wir an den beteiligten oder betroffenen Menschen zu sein, desto mehr Mitleid haben wir auch. Und desto, ja, zum Beispiel, desto eher sind wir auch bereit zu spenden oder zu geben. Ja. Fällt dir da noch was ein, was es leichter macht zu geben?
Solidarisch zu sein, wenn es dir gut geht. Das weiß ich nicht, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ja. Es ist leichter zu geben, wenn du hast.
Ja, okay, das bezieht sich dann vielleicht auf die finanzielle Hilfe, die viele ja auch geben. Viele, die auch Geld haben, spenden auch einiges, was dann wieder in Projekte gesteckt wird und sinnvoll genutzt wird. Aber viele haben ja nicht viel jetzt an finanziellen Möglichkeiten und helfen trotzdem, ja, an ehrenamtlichen Stellen zum Beispiel. Und helfen einfach anderen Menschen mit jeglichen Aktionen, die man sich überhaupt so vorstellen kann. Was treibt dich denn so an, Projekte zu unterstützen?
Es macht mir Spaß, freundlich zu anderen Leuten zu sein oder eben Leute zu unterstützen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht zu beliebig mache, weil ich viele Anfragen bekomme. Hey, unterstütze mich mal hier, mach mal das und irgendwie. Und da denke ich dann auch, das, was du eben am Anfang gesagt hast, Krumbiegel macht das und Krumbiegel macht jenes. Und da muss man auch aufpassen, dass man dann nicht, ach, hier geht es wieder um Frieden und hier geht es wieder gegen Nazis und hier geht es wieder irgendwie darum. Naja, klar, Krumbiegel ist auch wieder in der ersten Reihe dabei. Und dass man da, also da habe ich manchmal ein bisschen, also ich sage manchmal Dinge ab, dass ich sage, bitte sei mir nicht böse, aber ich muss auch ein bisschen gucken, dass ich mich nicht beliebig mache, dass ich nicht auf allen Hochzeiten tanze. Und natürlich, ich unterstütze gerne Dinge. Und als du mich damals gefragt hast, Bündnis gegen Depression, Also natürlich bin ich da nicht selbst, oder ich bin glücklicherweise nicht selbst betroffen, aber ich kenne Leute, die es sind und natürlich habe ich was dazu zu sagen. Und wenn ich da in irgendeiner Weise einen Bezug dazu habe, dann klar, bin ich dabei.
Ja, und deswegen haben wir uns ja besonders gefreut, dass du auch die Schirmherrschaft für den Verein Leipziger Bündnis gegen Depressionen übernommen hast im April 2019. Ja, jetzt fällt mir auf, die Schirmherrschaft bringt mich zum Punkt, dein letztes Werk im letzten Jahr, Die Demokratie ist weiblich. Da spielst du mit vielen Begriffen, viel mit Weiblichkeit, also ja, der weiblichen Form eben vieler Begrifflichkeiten.
Freiheit, Schönheit, die ganzen weiblichen Dinge. Natürlich kannst du, ja, es gibt natürlich auch böse weibliche Dinge, ja. Und natürlich habe ich damit gespielt, ja, aber es funktioniert ja schon ganz gut, glaube ich.
War es denn eher ein Hommage an die Weiblichkeit oder an die Demokratie?
Vielmehr an die Demokratie. Also das ist ja übrigens auch so ein Ding. Natürlich gibt es diese zurzeit die Gender-Debatten. Und natürlich gibt es zurzeit die ganzen Diskussionen über Feminismus und die ich, also was ich auch wirklich voller Freude verfolge, dass es so ist und dass es eben thematisiert wird, ja. Und aber trotzdem habe ich schon auch aufpassen müssen. Also die Grundidee fürs Video war ja erstmal am Anfang erstmal die, dass ich gesagt habe, ich hätte am liebsten nur Ladies, ich hätte am liebsten nur Frauen, die das Video singen, in Anführungsstrichen, ja, die sozusagen lippensynchron meinen Text singen. Und das sagte mir irgendwann ein Freund, übrigens Schwabe, Leipziger Comic-Künstler, der das Video eben auch geschnitten und gemacht hat, der sagte mir, du sei da mal auch vorsichtig, weil das kann auch ganz schnell irgendwie in die Richtung gehen, du holst dir hier einen Haufen coole Ladies an und benutzt sozusagen. Mhm. Ja, und das ist dann auch wieder schwierig. Also es geht weniger um Weiblichkeit, es geht wirklich mehr natürlich um das Wort Demokratie. Es geht mehr darum, wie gehen wir miteinander um. Und natürlich ist das eine Spielerei. Und natürlich, also mein Vater hatte irgendwann zu mir gesagt, vor langer, langer Zeit, Junge, schreib doch mal ein Lied über die Demokratie. Und ich habe damals gesagt, das geht nicht, das kann man nicht machen. Das ist so ein sperriges, sprödes Thema. Und dann kam aber eben irgendwann genau der Gedanke mit dem Dreh, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden. Und eben diese Gender-Sache und diese ganze, die Demokratie, die Freiheit, der Krieg, der Sieg, das eben miteinander zu verbinden und damit zu spielen.
Jetzt könnte man da ganz viel noch hineininterpretieren und das weiterführen, oder?
Ich habe nie den Anspruch gehabt, irgendwie eine Sozialstudie, eine Doktorarbeit darüber zu schreiben, sondern es ist am Ende, hey, es ist ein Popsong und ja, am Ende wollen wir, ich finde es ja gut, wenn darüber gesprochen wird und natürlich, wenn er gehört wird.
Kommen wir jetzt doch zu einem Projekt, an dem du beteiligt bist, an dem das Leipziger Bündnis gegen Depressionen e.V. beteiligt ist, und zwar das Projekt Hashtag nicht gesellschaftsfähig. Gut zu finden im Internet unter genau diesem Begriff. Und wie ich es bisher verstanden habe, ja, ein Projekt, was Schwabel, der Leipziger Künstler, zusammen mit Sandra Strauß, die das initiiert haben, gemeinsam machen und viele Betroffene einer psychischen Erkrankung, aber viele Angehörige oder die Helfenden oder auch Freunde ihre Erfahrungen austauschen lassen beziehungsweise denen eine Stimme geben. Und ja, vielleicht fangen wir erstmal an mit dem, wie du darauf gekommen bist. Du kanntest ja Schwabel schon länger. Kannst du vielleicht zu ihm?
Also Schwabel ist eigentlich ein Leipziger Urgestein. Schwabel ist wirklich so ein, also der ist in der Leipziger Szene in Konnewitz zu Hause und den kennt man. Ja. Und ich schätze ihn sehr. Er hat früher, er hat das ganze Artwork der Ärzte gemacht. Also hat zum Beispiel dieses mit den drei Punkten drüber erfunden. Ja. Und hat dadurch hat er sich, glaube ich, wirklich sehr viel Respekt in der ganzen Szene erworben. Ja, er ist ein politischer Mensch, er ist irgendwie ein cooler Typ. Und ist ganz nebenbei, weil er hat ja die Firma Glücklicher Montag und neben ihm ist eben Sandra. Mhm. Und die beiden sind wirklich ein Team und ich glaube, dass die sich so gut ergänzen, dass das wirklich beides extrem gut zusammen funktioniert. Also ich wollte damit sagen, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine kluge Frau.
Also ich habe sie auch unheimlich dynamisch erlebt. Ich glaube, sie brennt einfach für die Sachen, die sie entwickelt und macht. Und aktuell läuft ja dieses Buchprojekt so in der Vorbereitung beziehungsweise die Fundraising-Phase hat begonnen. Jeder kann sich also beteiligen, finanziell freut ja, sich das ganze Projekt über jede Spende. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Es wird was ganz Tolles, glaube ich. Wie siehst du das? Also wofür setzt sich so Hashtag nicht gesellschaftsfähig ein?
Ich glaube, dass dasselbe Anliegen ist, das ihr auch habt. Einfach das Thema, also das Thema psychische Erkrankungen oder das Thema Depression zu enttabuisieren, also in den Diskurs zu bringen und darüber zu sprechen, darüber offen zu sprechen, nicht hinter vorgehaltener Hand und einfach durch dieses drüber reden, darüber aufzuklären, dass es eben eine Krankheit ist, die man mit der man offen umgehen kann. Also keiner hat irgendwie Komplexe oder Schwierigkeiten damit, wenn er sich einen Arm gebrochen hat, zu sagen, ich habe mir aus das und das passiert. Nee, das wird eben, ist es sozusagen akzeptiert. Aber wenn irgendjemand sagt, ich habe psychische Probleme, es hat sich alles schon gebessert. Das war ja vor 10, 15, 20 Jahren alles viel, viel schlimmer. Aber sozusagen dann eben nicht zu sagen, hey, reiß dich doch mal zusammen und lach doch mal, weißt du, sondern einfach zu sagen, geh irgendwo hin, lass dir helfen, rede drüber. Und ich glaube, das ist das Anliegen dieser ganzen Aktion. Und deswegen, also ich kenne Leute, denen es so geht. Ich glücklicherweise bin nicht betroffen. Also man kann ja nie sagen. Also ich weiß auch nicht, ob das irgendwie kommt und geht, ob da jeder sozusagen empfänglich ist für.
Das ist ja auch immer noch, also nicht hundertprozentig geklärt, wird immer noch auch auf wissenschaftlicher Ebene diskutiert, ob jeder empfänglich, wie du sagst, dafür ist. Was man weiß, ist, dass es bei einer depressiven Störung eben zu einem Ungleichgewicht von Botenstoffen im Gehirn kommt und dass einige Menschen eben dazu neigen, eine erniedrigte Eintrittsschwelle für eben ein Ungleichgewicht und dann, ne, in der Konsequenz dann auch für eine depressive Symptomatik zu entwickeln, eine niedrigere Eintrittsschwelle eben haben. Ja, und das versucht man ja auch dann mit Medikamenten oder mit Psychotherapie oder beidem eben zu behandeln und das gelingt ja ganz gut.
Also wenn du selbst betroffen bist, kümmerst du dich drum und wenn du nicht selbst betroffen bist, könnte es dir eigentlich egal sein, aber nee, falsch. Wir sollten uns alle darum kümmern, dass wir darüber reden. Und ich glaube, wenn wir darüber reden, haben wir schon mal den ersten Schritt gemacht, dass auch die Leute, die betroffen sind, damit cooler umgehen können und offener umgehen können.
Ja, also darüber zu sprechen, aufzuklären und die Akzeptanz in der Gesellschaft zu erhöhen, was ja, psychische Erkrankungen angeht. Darum geht es sowohl in Hashtag nicht gesellschaftsfähig, als auch ist es das Anliegen des Leipziger Bündnisses gegen Depressionen. Meinst du denn im künstlerischen Bereich, in der Künstlerszene, als Künstler steht man vielleicht unter besonderem Druck? Und dieser Druck führt dann möglicherweise auch dazu, schneller beispielsweise ja, in ein Loch zu fallen oder ja, deprimiert zu werden. Wie ist das so in der Künstlerszene? Wie schätzt du das ein?
Ich kann das ja überhaupt nicht einschätzen, weil ich es nicht kenne, wie gesagt. Aber ich denke jetzt gerade dran, was weiß ich, so ein Typ wie Kurt Cobain oder Chester Bennington, der Linkin Park-Sänger, die sich eben suizidiert haben. Ja. Wenn du die Texte dir anguckst von denen, also gerade Chester Bennington, gerade die Linkin Park-Texte, das ist schon ganz schön suizidales. Also das Suizidale ist auch wieder jetzt ein viel zu hartes Wort, glaube ich. Aber am Ende, auf jeden Fall ist es schon düsterer Stuff. Ja. Und ich denke schon, dass die Leute, also ich kenne das auch von Kollegen, von Freunden, von denen ich weiß, dass sie irgendwie psychische Probleme haben und die Texte, die schreiben, die verarbeiten natürlich ihre Sachen und machen das auch als, ich will jetzt fast sagen, als therapeutischen Move. Irgendwie eben Texte zu schreiben und sich damit Dinge im wahrsten Sinne des Wortes von der Seele zu schreiben und auch von der Seele zu singen. Ja. Aber wie gesagt, ich kann das nicht. Ich rede über Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, weil mir geht es nicht so. Ja. Und ich kann nur darüber reden, was mir Leute sagen oder was ich lese über Leute. Und damals für mich war ja ein Argument auch, als du mich gefragt hast, ob ich das Bündnis unterstütze, dass ich eben sage, es gibt viele Künstler, ne, denen es so passiert ist und die in der Öffentlichkeit stehen und die das vielleicht auch dann im Nachhinein transportiert haben, dass man darüber sprechen muss. Also ich glaube, das Beispiel, das viele, viele Leute kennen, ist der Robert Enke, der Fußballtorwart von Hannover 96 damals, und seine Frau, die die ganze Sache wirklich in die Öffentlichkeit gebracht hat. Und dass da wirklich viele Leute drüber nachgedacht haben, eben auch über den Druck, von dem du eben gesprochen hast, was Künstler betrifft, der, glaube ich, im Sport und gerade im Fußball noch viel, viel härter ist, weil da darfst du nicht zart beseitigt sein. Und wenn da einer irgendwie sagt, ich habe psychische Probleme, also das ist noch was anderes. Bei einem Künstler ist es, glaube ich, dann eher so, ach ja, die Künstler und die Freigeister und irgendwie da, das ist vielleicht, auch wenn der Vergleich hinkt, vielleicht ähnlich mit Homosexualität, dass die Künstler sagen, ach Künstler, die können das doch, bei denen ist doch alles, das ist doch, da ist das cool. Beim Fußballer nicht. Beim Fußballer, der hat gefälligst irgendwie der starke Mann zu sein. Und da dürfen eben solche Dinge nicht thematisiert werden.
Ja, also ich habe noch Hoffnung, dass sich doch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht Jahrhunderten etwas ändert und dass sich die Akzeptanz eben verbessert in Hinsicht auf viele Dinge, die heute eben leider noch als unnormal, nicht normal bezeichnet werden. Ja. Okay, aber vielleicht, da wir ja schon in die Jahrhunderte gehen, was hast du vielleicht für eine Vision, für einen Wunsch?
Da können wir vielleicht gleich bei dem Lied oder bei der Idee bleiben, die wir jetzt haben. Wir machen gerade ein Lied über, das heißt geliebte Zukunft. Also weil wir sozusagen daran glauben, dass, oder weil ich versuche, bei allem Wahnsinn, der tobt, optimistisch zu bleiben. Und es ist ja wirklich sehr schwierig. Ich fürchte ja, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dass das, was viele Leute zurzeit sagen, dass durch Corona die Menschen zusammenrücken und dass das Leben besser wird sozusagen danach, ich fürchte, dass es nicht so ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fürchte, dass man bald wieder, dass das die Leute, die zurzeit gelobt werden, wo alle ermutigt werden, hey, die heimlichen Helden und die Krankenschwestern und die Leute, die an der Kasse sitzen bei Aldi, die Pflege, das Pflegepersonal, die Leute, die wirklich zurzeit eben den Laden am Laufen halten, dass auf die wieder genauso herabgeblickt wird, wenn das alles vorbei ist, wie es vorher. Mhm. Ich fürchte, dass es so ist und das ist jetzt kein schöner Gedanke und natürlich wehre ich mich dagegen und natürlich möchte ich auch ein Lied schreiben, das nicht diesen Gedanken beinhaltet, sondern das eben in irgendeiner Weise optimistisch in die Zukunft blickt. Und eigentlich ärgere ich mich jetzt schon wieder, dass ich das gesagt habe, weil es ist keine gute Message, ja, und es soll auch keine sich selbst erfüllende Vorhersage sein, ja. Ich möchte gern, dass die Leute daraus lernen. Ich möchte gern, dass die Leute wirklich zusammenrücken. Ich möchte gern, dass die Welt merkt, dass wir alle in einem Boot sitzen, dass es um uns alle geht. Ich möchte gern, dass die Grenzen wieder fallen. Ich möchte gern, dass Armut und Reichtum, dass die Schere nicht weiter auseinandergeht. Aber ich weiß nicht, ob es so ist, und ich fürchte eben, dass der Wunsch der Frau des Gedanken ist.
Ja, okay. Also der Mensch ist ein Gewohnheitstier und die meisten von uns, das sehe ich auch ähnlich, werden zur Normalität wieder übergehen und all diese vielen kleinen Heldengeschichten, die werden wieder verblassen. Und alles, das meiste wird wieder so sein, wie es mal war. Aber vielleicht der ein oder andere wird vielleicht doch seine Meinung verändert haben. Und das ist meine große Hoffnung.
Also ja, natürlich. Also ich bin trotzdem der Meinung, dass positive Messages die guten sind. Und dass man, also natürlich nicht rosarote Brille und nicht schön färben, ja, und nicht irgendwie alles, also Probleme zutünchen. Ja. Aber trotzdem glaube ich, also wenn mich jemand fragt, was ist denn eigentlich deine Kernbotschaft, was ist denn eigentlich deine Message, was denkst denn du, was von dir bleibt sozusagen? Ich hoffe, also ich habe ein Lied, das heißt, meine Nationen sind die Liebenden auf der ganzen Welt grenzenlos. Und das ist für mich so ein Grundgedanke, wo ich denke, hey, das ist doch echt ein schöner Traum. Und wenn man daran glaubt und wenn man das Wort in die Welt hinausträgt und wenn man es lebt und wenn man wirklich auch den Leuten das vorsingt, dann berührt man die Leute damit, glaube ich, und dann erreicht man damit. Und selbst wenn man auch nur einen erreicht, an so einem Abend oder bei so einem Gespräch wie jetzt oder keine Ahnung. Wenn ich einen erreiche, ist es schon mal gut.
Ja, und das soll das Schlusswort sein. Ich hoffe natürlich, wir werden mehr erreichen als einen. Und je mehr, desto besser. Sebastian, vielen Dank, dass du da warst.
Danke auch.
Und ja, alles Gute für deine Musik, für deine Zukunft. Und ja, damit sage ich dann auch Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.